SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Die Waffenruhe im Iran-Krieg ist brüchig. Da sind Zweifel angebracht, ob es tatsächlich Fortschritte gibt. Beide Seiten hätten sich angenähert, die Waffenruhe zu verlängern, hieß es. Der Iran wies allerdings entsprechende Berichte zurück. Es gebe keine Einigung auf ein neues Abkommen. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Klaus Reginek.
Die Klarstellung kam von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Die steht den Revolutionsgarden im Iran nahe. Demnach seien die Berichte westlicher Medien falsch, dass ein Abkommen bereits abgeschlossen sei. Das US-Nachrichtenportal Axios hatte unter Berufung auf US-Beamte berichtet, die Waffenruhe werde verlängert und es sollten Gespräche über das iranische Atomprogramm aufgenommen werden. Tatsächlich aber gehen die USA inzwischen weiter gegen den iranischen Ölhandel vor. US-Finanzminister Bessent kündigte neue Sanktionen gegen 8 Tankschiffe und 15 Unternehmen an.
Israel beendet die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Grund für diesen Schritt sind Vorwürfe des UN-Generalsekretärs. Israel setze sexualisierte Gewalt gegen palästinensische Häftlinge in Gefängnissen ein. Aus New York Martin Ganselmeier.
In einer Videobotschaft auf der Plattform X übte Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, heftige Kritik an Antonio Guterres. Die Entscheidung, Israel auf eine schwarze Liste zu setzen und uns vorzuwerfen, sexuelle Gewalt als Kriegswaffe einzusetzen, ist eine ungeheuerliche Entscheidung, sagte Danon. Israel habe genug von diesem Generalsekretär. Man werde den Kontakt zu seinem Büro bis zum Ende seiner Amtszeit Ende des Jahres abbrechen. Stein des Anstoßes ist ein noch nicht veröffentlichter Bericht des UN-Generalsekretärs über sexuelle Gewalt in Konflikten. Schon im vergangenen Jahr hatte Guterres berichtet, es gebe glaubwürdige Informationen über sexuelle Gewalt durch israelische Sicherheitskräfte gegen palästinensische Häftlinge. Israel streitet diese Vorwürfe ab.
Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft schlägt vor, die Arbeitszeit erstmal nur für bestimmte Berufe anzupassen, nämlich für Menschen, die im Büro arbeiten. Für diese Beschäftigten würden veränderte Arbeitszeiten kein Gesundheitsrisiko darstellen, hat ein Vertreter des Instituts den Funke-Medien gesagt. Hintergrund ist die Diskussion um den 8-Stunden-Arbeitstag. Die Bundesregierung hat in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie statt einer festen Tagesarbeitszeit eine festgelegte Wochenarbeitszeit einführen möchte. Das wird aber immer wieder kritisiert. Ob Mütter arbeiten oder nicht, macht keinen Unterschied für die Entwicklung der Kinder. Das ist das Ergebnis einer Analyse eines internationalen Forschungsteams. Dafür wurden mehr als 60 Studien ausgewertet. Es geht zum Beispiel darum, wie gut die Kinder in der Schule sind, um deren Verhalten sowie um Gesundheit und Wachstum. Veronika Simon aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat die Ergebnisse.
In der großen Mehrheit der Studien zeigte sich kein messbarer Unterschied zwischen Kindern von berufstätigen und von nicht berufstätigen Müttern. Und wenn Unterschiede messbar waren, waren diese meist gering. Relevant war am ehesten die Qualität der Arbeitsstelle. Vor allem in Haushalten mit geringem Einkommen galt, je stabiler und besser die Arbeitsbedingungen, desto eher profitierten die Kinder in ihrer Entwicklung. Eine Altersstufe, in der Erwerbsarbeit von Müttern besonders schadet oder besonders nützt, konnten die Forschenden nicht erkennen. Studien zur Rolle des Vaters und wie seine Arbeit die Kinder beeinflusst, gibt es laut den Forschenden kaum.
In Österreich ist ein 21-Jähriger wegen Anschlagsplänen auf ein Taylor Swift-Konzert schuldig gesprochen worden. Das Gericht hat ihn zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Einzelheiten aus Wien von unserem Korrespondenten Oliver Schosch.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er einen Terroranschlag auf ein Taylor Swift-Konzert geplant hatte. Es sollte am 9. August 2024 im Wiener Ernst-Happel-Stadion stattfinden, doch es wurde zuvor abgesagt. Beran A. hatte diesen Anschlagsplan von Anfang an gestanden. Die Beweislage war erdrückend. Die Ermittler fanden Sprengstoffmaterialien, Bombenbauanleitungen und Chats mit IS-Mitgliedern. Beran A. wurde aber auch wegen Beihilfe an einem Mordversuch ein knappes halbes Jahr vor dem Taylor Swift-Konzert schuldig gesprochen.
Eine Rakete des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin ist bei einem Test auf der Startrampe in Cape Canaveral explodiert. In einem Livestream war ein großer Feuerball zu sehen. Bei dem Test vor dem geplanten 4. Start der Rakete sollten die Triebwerke gezündet werden, die Rakete aber noch am Boden bleiben. Blue Origin bringt für die NASA unter anderem Satelliten ins Weltall. Die Gemeinde Braunsbach im Kreis Schwäbisch Hall investiert weiter in den Hochwasserschutz. 10 Jahre nachdem eine Sturzflut große Teile des Ortes zerstört hatte, ist dort einer der größten Geröllfänge Deutschlands entstanden. Die Einzelheiten von SWR-Reporter Jens Niesing.
Ein Netz über dem Aulacher Bach soll im Katastrophenfall Felsen, Geröll und Bäume aufhalten. 18 Meter ist es breit, 6 Meter hoch. Gehalten wird es von einer Betonkonstruktion, die mit 38 Ankern im Boden stabilisiert wird. Die längsten sind 18 Meter tief. Über dem Jungholzhauser Bach soll noch eine Hangsicherung entstehen. Bei dem Unwetter am 29. Mai 2016 hatte es in Braunsbach die verheerendsten Verwüstungen gegeben, aber nicht die einzigen in der Region. Hochwasser gab es auch in Künzelsau, Schöntal, Langenburg-Bechlingen. In Weißbach war ein Mann in einem Kellerraum umgekommen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Geht los mit Sonnenschein. Im Laufe des Tages bilden sich über dem Schwarzwald Quellwolken. In Baden-Württemberg soll es trocken bleiben. In Rheinland-Pfalz sind gegen Abend in der Eifel und im Westerwald einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen 26 bis 33 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Kinder sind unsere Zukunft, denn sie werden darüber mitentscheiden, in welche Richtung sich unser Land entwickelt, ob wir weiterhin in finanziellem Wohlstand und in politischer Stabilität leben werden. Hashtag unsere Kinder, was sind uns unsere Kinder wert? Heute zum Abschluss der SWR aktuell Serie der Woche will ich auf den Bereich schauen, wo der Grundstein mitgelegt wird, ob Kinder und Jugendliche ihr Leben erfolgreich meistern, in der Kita, in der Schule. Darüber spreche ich mit der CDU-Politikerin Ute Eiling-Hütig. Sie ist neue Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, Mutter einer 21-jährigen Tochter. Frau Eiling-Hütig, Kita und Schule, was ist da bei Ihrer Tochter gut gelaufen und wo sagen Sie, da muss Deutschland wirklich noch besser werden?
Also ich kann sagen, dass es insgesamt sehr gut gelaufen ist. Manchmal hat uns schon genervt, wenn während der Kita-Zeit zu viele krank waren, dass man dann Schließzeiten hatte. Während der Schulzeit hat das eigentlich immer wunderbar funktioniert. Was unsere Tochter sehr genossen hat, war gerade, wenn man bestimmte Bezugspersonen hatte, also Klassenleitung. Gerade in der Grundschule ist das, glaube ich, sehr wichtig. Und seitdem hat sie ihre Lieblingslehrerin aus der ersten, zweiten Klasse und da schwärmt sie heute noch.
Ihr persönlicher Background, um an Ihr neues Amt anknüpfen zu können, nämlich als Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Da ist vieles geplant, einiges dauert aber mit der Umsetzung, weil das Geld nämlich knapp ist. So kommt die Grundschulgarantie von 8 bis 14 inklusive kostenlosen Mittagessen nicht flächendeckend, sondern es werden Modellgrundschulen eingerichtet. Wie schwer ist Ihnen denn dieser Kompromiss gefallen?
Also ich bin 8 Tage im Amt. Der Kompromiss ist also vorher schon ausgehandelt worden. Er ist sehr gut. Er macht genau das, was er soll, nämlich gerade an der Basis, wenn die Kinder in die Schule kommen, in dem Grundschulbereich, sie besonders zu fördern. Und deswegen halte ich das für absolut richtig.
In der frühkindlichen Bildung, da hat Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle eingenommen. Seit 2010 sind Kita-Plätze ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt gebührenfrei. Jetzt soll das letzte Kindergartenjahr vor der Grundschule verpflichtend werden. Was erhoffen Sie sich davon für den Bildungserfolg der Kinder?
Ich erwarte mir davon genau das, was das Ziel ist. Wir werden durch die Sprachstandserhebung bei allen Kindern ab 4,5 feststellen können, wie das Niveau ist. Und das Wichtigste ist, durch das verpflichtende Kindergartenjahr dafür zu sorgen, dass die Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, möglichst ein homogenes Bild haben, damit eben die Kinder vor allen Dingen im Rechnen, im Lesen, im Schreiben von Anfang an gut mitkommen.
Und da gibt es ja Probleme, gerade in Brennpunktvierteln in den Städten. Da haben viele Kinder schon in der Grundschule enorme Schwierigkeiten. Ein Beispiel ist die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen. Dort sind mehrmals Dutzende Erstklässler nicht versetzt worden. Wie kann Bildungspolitik gezielter eingreifen, damit auch diese Kinder eine Chance haben?
Also natürlich durch verschiedene Projekte, die man vor Ort an den Schulen machen kann. Aber das, was ich eben sagte, die frühen Sprachstandserhebungen sind für mich elementar. Wenn ich es schaffe, dass die Kinder mit einem sehr guten Sprachverständnis in die erste Klasse kommen, dann tun sie sich von Anfang an leichter und werden nicht gleich am Anfang abgehängt. Also das ist für mich wirklich das Wichtigste. Das nächste ist, dass wir nicht nur die Verantwortung bei den Lehrkräften sehen, sondern auch bei den Eltern und in den Familien. Und deswegen ist ja so wichtig, und die läuft ja auch schon sehr gut, Kita- und Schulsozialarbeit, die einfach auch Eltern, Familien unterstützt, damit die Kinder in der Schule dranbleiben. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt.
Der Bildungserfolg hängt auch davon ab, wie gut Kitas und Schulen ausgestattet sind. Nun ist das Geld knapp, das habe ich eben schon gesagt. Welche Akzente wollen Sie da setzen?
Also ich kann generell einfach sagen, dass Kinder und Bildung Priorität haben müssen. Und insofern werden die Schulen, es geht auch ums Lernumfeld, da gebe ich Ihnen völlig recht, die Lehrkräfte müssen unterstützt werden. Das heißt, die finanziellen Mittel, auch wenn sie endlich sind, sind diese Mittel klug einzusetzen. Und das ist für mich sehr klug in gut qualifiziertes Personal, das ist wichtig, und ins Umfeld zum Lernen. Das muss ein Umfeld sein, in dem die Schülerinnen und Schüler sehr gerne lernen und auch lernen können. Insofern nach wie vor Kinder und Bildung hat bei uns Priorität und es ist so, wir geben etwas mehr als jeden vierten Euro im Haushalt für unsere Kinder und die Bildung aus und das soll auch so bleiben.
Vielen Dank, Ute Eiling-Hüttig von der CDU. Sie ist neue Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Hashtag unsere Kinder, die Serie der Woche in SWR Aktuell und ein Best-of. Das haben wir in einem SWR Aktuell Kontext zusammengefasst. Der steht in der App ARD Sounds.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Die Deutsche Bahn startet offiziell mit dem Bau einer neuen Güterzugstrecke zwischen Offenburg und Mülheim im Markgräfler Land. Um 11 Uhr findet der Spatenstich bei Teningen im Kreis Emmendingen statt. Owusu Künzel.
Beim Spatenstich wird neben Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder auch die Verkehrsministerin von Baden-Württemberg, Nicole Rassavi, erwartet. Mit dem Ausbau will die Deutsche Bahn, eine der wichtigsten Verkehrsadern Europas, die Rheintalbahn stärken. Die Trasse der Strecke führt entlang der A5. Das Ziel mit der neuen Güterstrecke an der Autobahn soll der Lärm durch Züge in Freiburg und den umliegenden Gemeinden reduziert werden. Bürgerinitiativen hatten das Projekt in den letzten Jahren immer wieder kritisiert, vor allem wegen der Streckenführung. Die Strecke soll im Jahr 2032 in Betrieb genommen werden. Danach ist der Ausbau der bestehenden Rheintalbahn für Personenzüge vorgesehen.
Die Bundesagentur für Arbeit stellt heute die Arbeitsmarktzahlen für den zu Ende gehenden Monat Mai vor. Die Zahl der Erwerbslosen könnte wieder leicht unter die Marke von 3 Millionen gefallen sein. Birgit Habrath.
Der Mai gehört zu den Monaten, in denen gerade in Außenberufen eingestellt wird. Doch diese Frühjahrsbelebung fällt in der Konjunkturkrise schwach aus. In der Industrie fallen nach wie vor viele Stellen weg. Dass im Bereich Gesundheit oder Pflege weiter großer Bedarf an Kräften herrscht, gleicht das Minus im verarbeitenden Gewerbe bei weitem nicht aus. Die Nachfrage nach Personal besteht laut Erhebung der Bundesagentur zwar durchaus, aber eben nicht in allen Branchen. Nach wie vor gilt, wer jetzt seinen Job verliert, tut sich schwerer, einen neuen zu finden.
Der neue Premierminister Ungarns, Peter Modja, macht heute seinen Antrittsbesuch bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Er will erreichen, dass die eingefrorenen EU-Gelder möglichst schnell freigegeben werden. Katrin Schmidt.
Für Ungarn geht es heute um gut 10 Milliarden Euro an EU-Geldern, die während der Regierungszeit von Viktor Orbán eingefroren wurden, weil das Land unter ihm gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat, sowie wegen Korruption und mangelnder Transparenz im Umgang mit Geldern aus den Töpfen der EU. All das, so signalisiert es der neue Regierungschef Modja, soll der Vergangenheit angehören. Er habe die Details in letzter Zeit bereits ausführlich mit EU-Kommissionschefin von der Leyen besprochen und plane, sagt er, heute ein Abkommen zur Freigabe dieser Mittel zu unterzeichnen.
Der frühere polnische Justizminister Adam Bodnar erhält heute Abend den Hambacher Friedenspreis. Die Laudatio beim Festakt im Hambacher Schloss hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Auszeichnung wird im Rahmen des großen Festes der Demokratie vergeben, das zum dritten Mal in Neustadt an der Weinstraße stattfindet. Über das Programm berichtet SWR-Reporterin Irmgard Reisinger.
Spannende Gäste sind der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. Bei ihm geht es um die Zukunft Europas. Viele Themen sind topaktuell. Ein Sicherheitsexperte antwortet auf die Frage, wie gefährlich Putins Drohungen sind. Also das ganze Wochenende ist gespickt mit Fragen und Antworten rund um Demokratie und Freiheit. In Theaterstücken, Filmen, Vorträgen, aber vor allem Gesprächen.
Hitze und Trockenheit sorgen teils für wenig Wasser in Flüssen, Bächen und Seen in Baden-Württemberg. Im Bodenseekreis ist es deshalb seit vergangener Woche untersagt, Wasser zu entnehmen. Ab heute gilt das Verbot auch im Kreis Biberach. Johannes Riedel.
Die Trockenheit habe kritische Ausmaße angenommen, so das Biberacher Landratsamt. Tiere und Pflanzen seien nicht nur durch niedrige Pegel bedroht, sondern auch durch steigende Wassertemperaturen. Das Verbot, aus Flüssen, Bächen und Seen Wasser abzupumpen, gelte, auch wenn vermeintlich noch ausreichend Wasser vorhanden sei. Das Wasserentnahmeverbot im Kreis Biberach gilt zunächst bis Ende Juni. Bei Verstößen drohen laut Landratsamt Bußgelder bis 100.000 Euro. Vergangenes Jahr hatte es Wasserentnahmeverbote erst im Juli gegeben. Laut Wetterwarte Süd in Bad Schussenried sind dieses Jahr gut 150 Liter Regen pro Quadratmeter zu wenig gefallen.
Die internationale Bodenseewoche gilt als eines der größten Wassersportevents am Bodensee. Sie startet heute bei bestem Wassersportwetter. Friederike Fieler.
Auf dem Wasser gibt's Spitzensport mit Segel- und Ruderwettkämpfen. Circa 1000 Sportlerinnen und Sportler reisen dafür an. Aber die Bodenseewoche ist längst mehr als nur Sportevent. Entlang der Hafenmeile läuft ein maritimer Markt zum Bummeln und Schauen. Vor allem die klassischen Yachten sind ein echter Hingucker. Für die ist die internationale Bodenseewoche bekannt. Dieses Jahr ist außerdem Inklusion ein großes Thema. Menschen mit und ohne Behinderung können beim Schnuppersegeln oder Rudern selbst aufs Wasser. Außerdem gibt's Showprogramm. Heute Abend die Nachtwasser-Skishow vorm Stadtgarten und morgen dann der bekannte Imperia-Sprint der Ruderer mit anschließender Lichterfontänenshow.
In Berlin feiert sich heute das Kino. Der Deutsche Filmpreis wird vergeben. Rund 1900 Gäste werden dabei sein, wenn die Lola verliehen wird. Zu den aussichtsreichsten Preisanwärtern gehört der Film In die Sonne schauen von Mascha Schilinski. Es wäre nicht der erste Preis, den die Drehbuchautorin und Regisseurin in den letzten Monaten bekommen hat.
Also ich konnte das Jahr einfach total umarmen. Ich habe dann irgendwann gecheckt, dass hier was ganz Außergewöhnliches passiert und habe mich einfach die ganze Zeit darüber gefreut. Also dass dieser Film so eine Sichtbarkeit erleben durfte und dass dadurch natürlich auch diese ganzen Menschen, die an diesem Film mitgearbeitet haben, gesehen werden.
Die Drehbuchautorin und Regisseurin Mascha Schilinski. Tennisstar Alexander Zverev ist bei den French Open in der dritten Runde heute Abend gefordert. Der Hamburger trifft um 20.15 Uhr in der Night Session als klarer Favorit auf den Franzosen Quentin Alice. Steffen Gahr.
Vom Herausforderer Nummer 1 zum Titelfavoriten Nummer 1. Auch für Alexander Zverev hat das Sinne aus Konsequenzen. Zverev wird jetzt zum Gejagten, aber er kann jetzt auch mehr denn je vom ersten Grand-Slam-Titel träumen. Wie der Hamburger mit der neuen Rolle umgeht, wird sich in der Night Session von Paris zeigen. Die pralle Sonne, die große Hitze ist weg, wenn Alexander Zverev auf den Platz kommt. Aber hitzig dürfte es trotzdem werden. Denn Zverev spielt nicht nur gegen Quentin Alice, sondern auch gegen das französische Publikum. Das ist bekannt dafür, die eigenen Spieler lautstark zu unterstützen. Zverev aber machte schon klar, solange es respektvoll zugeht, ist alles okay.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute schauen Politikerinnen und Politiker nicht nur auf Bundesebene in Berlin, zumindest mit halbem Auge auf die FDP. Denn die trifft sich morgen und übermorgen zum Parteitag, um Wolfgang Kubicki zum Parteichef zu wählen. Lissi Kaufmann hofft, dass jetzt Humor in die politische Debatte kommt.
Schnallen Sie sich an, liebe Hörerinnen und Hörer, oder besser, spitzen Sie die Ohren. Schauen Sie hin, hören Sie her. Im politischen Berlin wird jetzt nämlich die verbale Keule geschwungen. Und das verspricht ein schönes Schlachtfest zu werden. Wolfgang Kubicki, das Enfant terrible der FDP, der Quartalsirre aus dem Norden, wie er selbst mal sagte, der Mann, der den Kanzler kürzlich als Eierarsch bezeichnete, ist zurück. Ab morgen an der Spitze der FDP und bald dann auch in den Talkshows ihres Vertrauens. So zumindest ist das der Plan. Schließlich will Kubicki die FDP wieder ins Rampenlicht ziehen. Eine Partei, die eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat und seit Monaten im Umfragetief feststeckt. Der bisherige Parteichef Christian Dürr war zu zahm. Die bisherige Generalsekretärin, wie hieß sie gleich nochmal? Tja, Sie verstehen, wo das Problem lag. Als problematisch sehen manche in der Partei zwar auch Wolfgang Kubicki, aber immerhin weiß jeder, wer er ist und was man von ihm zu erwarten hat. Im politischen Berlin sollten Sie sich jedenfalls auf die schwingende Kubicki-Keule vorbereiten.
Anmerkungen von Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.